Weltunordnung. Der internationale Politik-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Im Januar hat die syrische Regierung unter Ahmed al-Shara die kurdische Selbstverwaltung Rojava angegriffen. Rojava, das ist ein Gebiet in Nordostsyrien, das in den Jahren nach der syrischen Revolution von 2011 entstanden ist und autonom regiert wird und über ein eigenes Militär verfügt, den syrisch-demokratischen Kräften. Gerade unter Linken gilt Rojava als das Hoffnungsprojekt in der Region, weil es basisdemokratisch und nach feministischen Prinzipien aufgebaut ist. Für KurdInnen in der Region ist es aber auch vor allem ein Konstrukt, das sie vor antikurdischen Kräften in der Region schützen soll. Dem syrischen Präsidenten al-Shara ist diese autonome Region im eigenen Land ein Dorn im Auge. Er möchte natürlich das gesamte Land kontrollieren. Es gab dann sehr lange Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der kurdischen Führung, in welcher Form die Selbstverwaltung in den syrischen Staat integriert wird. Aber man kam zu keiner Einigung, also wollte Ahmed al-Shara seine Verhandlungsposition offenbar einfach militärisch verbessern und die kurdische Seite mit der Offensive in die Ecke drängen. Und genau das scheint ihm auch gelungen zu sein. In nur wenigen Tagen nahmen die syrischen Regierungstruppen große Teile der kurdisch kontrollierten Gebiete ein. Circa 150.000 Menschen mussten in einer sowieso sehr prekären humanitären Situation fliehen. Die kurdische Führung lenkte daraufhin ein, es kam zu einem Waffenstillstand und zu erneuten Verhandlungen und schließlich zu einem Abkommen zwischen der Selbstverwaltung und der syrischen Regierung. Mein Name ist Pauline Jeckitz, ich bin freie Journalistin und Taz-Redakteurin. Und in dieser Folge habe ich mit der Soziologin und Kurdistan-Expertin Rosa Burtsch gesprochen. Darüber, warum so viele KurdInnen in Syrien zwar den Sturz des Assad-Regimes bejubelt haben, aber von Beginn an auch sehr skeptisch waren gegenüber Ahmed al-Shara und seiner neuen Regierung. Über al-Sharas Militäroffensive und was der Wandel in der geopolitischen Interessenlage in Syrien damit zu tun hatte. Und darüber, was das neue Abkommen für die Zukunft der Selbstverwaltung bedeutet. Rosa Busch arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Sie hat am Center on Social Movement Studies an der Scuola Normale Superiore in Florenz promoviert und ihre Arbeit untersucht, wie Narrative und Repertoires des Widerstandes über Zeit und Raum hinweg überliefert werden, insbesondere unter KurdInnen und anderen staatenlosen und marginalisierten Gesellschaften. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir im Oktober schon mal eine Folge zu Syrien gemacht haben, damals mit der Syrien-Expertin Christine Hellberg. In dem Gespräch ging es darum, wie sich das Land seit der Machtübernahme durch al-Shara entwickelt hat. Daraufhin gab es dann von einigen Menschen Kritik, dass die kurdische Perspektive und der Blick auf Nordostsyrien darin zu kurz kamen. Das stimmt auch und gleichzeitig ist es natürlich total schwierig, gerade bei so einem Thema wie Syrien, den vielen verschiedenen Perspektiven in einem einstündigen Gespräch vollumfänglich gerecht zu werden. Und diese jetzige Folge soll gerade auch dieser Perspektive, also der kurdischen Perspektive, noch mal mehr Raum geben. Hallo liebe Rosa, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Bevor wir über die aktuelle Situation in Nordostsyrien und den Konflikt zwischen der syrischen Übergangsregierung unter Ahmed al-Shara und der kurdischen Selbstverwaltung sprechen, möchte ich erst nochmal einen Schritt zurückgehen. Gerade für die Leute, die sich vielleicht nicht so mit dem Thema auskennen. Was ist Rojava und wie ist es entstanden?
Rojava ist der kurdische Begriff für Westen. Und also man beginnt quasi die Geografie nicht hier in Europa und sagt, was ist der Nahe und Mittlere Osten zu Europa, sondern man zentriert quasi Kurdistan als geografisches Gebiet und sagt, in diesem geografischen Gebiet, wo mehrheitlich KurdInnen leben und was historisch als quasi Großkurdistan bekannt ist, ist eben Rojava der westliche Teil. Und dann gibt es zu den anderen Teilen auch kurdische Begriffe wie Bashur im Nordirak, in Südkurdistan oder Bakur im Südosten der Türkei, also Nordkurdistan und dann eben Ostkurdistan im Iran mit Rojhelat. Und Rojava bedeutet eigentlich im Grunde Westen, was natürlich so auch interessant ist mit der Doppeldeutigkeit, irgendwie die Verbündeten des Westens und so weiter. Aber das ist quasi etymologisch der Grund, warum wir diesen Teil Syriens oder diesen Teil Kurdistans Rojava nennen. Auch mittlerweile, dass sich das so etabliert hat. Und interessant ist auch, dass es eine doppelte Zugehörigkeit gibt. Rojava ist nämlich Teil Kurdistans, aber auch gleichzeitig Teil Syriens. Und ich glaube, das ist so eine Grunderkenntnis, die man vorab auch einfach mal festhalten muss. Wenn wir über Rojava sprechen, sprechen wir nämlich nicht nur über, was in Syrien passiert oder welche Rolle KurdInnen in Syrien haben, sondern wir sprechen auch darüber, was Rojava für eine kurdische Selbstbestimmung in der Region bedeutet, dass es auch Teil einer Kurdistan-Frage ist.
Kannst du vielleicht erstmal darauf eingehen, was ist Rojava als Selbstverwaltung in Nordostsyrien und dann vielleicht nochmal genauer erklären, wie das zusammenhängt mit der sogenannten kurdischen Frage?
Also Rojava, quasi Nordostsyrien, die Verwaltung in Syrien, die eben kurdisch geprägt ist, die sich Rojava Selbstverwaltung nennt oder die sich Autonome Administration Nordostsyrien Strich Rojava nennt, also wirklich a mouthful. Das ist eine Selbstverwaltung, die im Zuge oder auch ein bisschen auch als Konsequenz des sogenannten Arabischen Frühlings entstanden ist, also 2011 und 2012. Kurdinnen haben historisch immer in diesen Teilgebieten gelebt. Da gibt es auch eine sehr historische und lange Gewaltgeschichte, auch eine Migrations- und Vertreibungsgeschichte. Aber 2011 und 2012, als die Assad-Diktatur sehr brutal gegen oppositionelle Kräfte vorgegangen ist und eben auch in Syrien eben dieser Aufstand erlebt wurde und die Opposition immer stärker wurde, waren auch kurdische Gebiete und auch Kurdinnen und auch ihre Parteien waren Teil dieser Opposition gegen Assad. Und relativ schnell aber, 2013, 14 würde ich sogar sagen, haben sich in der Opposition Gruppen durchgesetzt, wurden hegemonial in der Opposition, die auch Verbindungen zu Al-Qaida haben oder auch mit islamistischen anderen Kräften quasi verbündet waren. Und da haben sich die Kurden eben nicht mehr vertreten gefühlt und auch nicht mehr quasi als Allies verstanden, sage ich jetzt mal, in der Opposition gegen Assad. Und in der Phase 2012, 13 hat sich eben im Nordosten des Landes so eine Semi-Autonomie entwickelt. Kurdische Kräfte, wie gesagt, die erst auch die Opposition unterstützt haben, haben gesagt, naja, wir können eigentlich nicht weiter kämpfen mit diesen Gruppen, weil die vertreten nicht die Weltanschauung, die wir vertreten. Und es geht halt auch in Rojava und in der Selbstverwaltung um auch eine kurdische nationale Frage der Selbstbestimmung. Und dort haben sie eben ihr Verwaltungssystem versucht zu etablieren. Nicht quasi als ein Versuch, dann später sich abzuspalten, wie das oft in deutschen Medien erzählt wird, sondern tatsächlich ein Überlebensversuch in dieser Gemengenlage, wo dschihadistische Gruppen immer stärker geworden sind und Assad ja sowieso mit seiner brutalen Diktatur ein gewisses negatives Standing natürlich hat in der kurdischen Bevölkerung. Und was sich dann rein militärisch ergeben hat, die Assad-Truppen sind 2013, glaube ich, oder 2012 schon zurückgezogen, also aus den mehrheitlich kurdischen Gebieten und haben ihren Kampf auch quasi den Versuch, ihre Diktatur aufrechtzuerhalten, mit einer Unterdrückung der sunnitischen Opposition fortgeführt. Und die Kurden waren in so einer Art Machtvakuum dann auch in der Lage, dort eben eigene verwaltete Strukturen aufzubauen. Und dann kommt ja die ganze Episode mit dem Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat.
Und hier kommen die USA ins Spiel. Welche Rolle spielte denn diese Unterstützung durch die USA in dem Entstehungsprozess Rojavas und natürlich auch bei dem Kampf gegen den IS?
Also die Erzählung ist ja oft, auch von Seiten der USA, aber auch wie das dann übernommen wird in konservativen bis linken Kreisen, dass die Kurden quasi Verbündeten des Westens sind und Verbündete der USA. Sie waren strategisch, militärisch tatsächlich Verbündete im Kampf gegen den IS. Als damals die Anti-IS-Koalition aufgebaut wurde von den USA, haben die Kurden natürlich eine signifikante Rolle gespielt. Nicht, weil sie, wie oft dargestellt wird, gemeinsame Werte vertreten, also auf die Ebene, das können wir auch mal kritisieren, aber man müsste sich das eigentlich nur einmal militärisch, strategisch, geopolitisch angucken, sondern weil der IS natürlich durch den Irak und durch Syrien durchgezogen ist und ganze Gebiete eingenommen hat und ja auch einen Genozid durchgeführt hat gegen die Jesidinnen in Irak und dass er auch eine Gefahr für den europäischen und amerikanischen Westen war. Ich meine, wir sprechen von einer Region, die direkt an der Grenze zur Türkei liegt. Und die türkische Rolle können wir nochmal besprechen, aber rein aus einer westlichen Interessenperspektive heraus ist das quasi die Grenze nach Europa und in den Westen. Und die USA hatten natürlich ein Interesse daran, den IS quasi zu unterminieren, aber nicht wertegeleitet. Und das konnten sie eben nicht nur über Luftschläge machen, sondern haben relativ schnell gesehen, dass die Region am besten gekannt wird von den Menschen, die dort leben. Und die kurdische Guerilla-Bewegung und aber auch die damals noch einfach YPG und YPJ, die Selbstverteidigungseinheiten der Kurden, ja auch diese Region gut kannten und auch bewiesen hatten 2014, dass als die internationale Gemeinschaft eben nicht in der Lage war, Jesidinnen auf dem Berg Schengal zu retten, dass Guerillakämpferinnen humanitäre Korridore geöffnet haben, Menschen quasi aus dem Irak nach Syrien gerettet haben, also aus Südkurdistan nach Westkurdistan gerettet haben. Und das war so diese, ich sag jetzt mal, interessengeleitete oder rationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den IS. Aber so eine richtige Involvierung der USA beginnt eigentlich mit der Umzingelung von Kobane 2015.
Also ich fasse kurz zusammen. 2011 kommt es zu verstärkter Unterdrückung durch Assad, seiner eigenen Bevölkerung. Es kommt zu revolutionären Aufständen gegen Assad. Er zieht seine Truppen 2012, 2013 ab aus den kurdischen Gebieten in Nordostsyrien und dadurch entsteht ein Machtvakuum, das gefüllt wird durch das Projekt Rojava oder diese Selbstverwaltung. Gleichzeitig erstarkt der IS gerade eben in diesen nordöstlichen Gebieten in Raqqa und Deir-Ezzor und die USA sehen in den Kurden ein instrumentelles Verhältnis, um den IS möglichst zurückzuschlagen, weil sie es alleine mit Bomben nicht können. So, das ist der Beginn dieses US-Involvements in der Region, der kurdischen Region.
Genau, und das hat sich vor allem auch kristallisiert quasi in der Belagerung von Kobani 2015. Denn Kobani ist eine Grenzregion, eine Grenzstadt zur Türkei. Und da hatten halt westliche Mächte, unter anderem die USA, ein großes Interesse, dass dort nicht der IS regiert. Das wäre ein sicherheitspolitisches Problem gewesen. Es ist auf jeden Fall interessengeleitet. Und ich möchte das wirklich, wirklich unterstreichen. Es ist interessengeleitet, weil das Projekt Rojava, wir haben jetzt nur über die territoriale Ausgestaltung gesprochen, also wie es sein konnte, dass dort eben Kurdinnen irgendwie eine Selbstverwaltung aufgebaut haben. Und das Projekt Rojava ist ein dekoloniales Projekt, ist ein antiimperiales Projekt, ist ein feministisches und ökologisches Projekt im Selbstverständnis. Und auch, würde ich sagen, auch als Person, die sich mit Bewegungsforschung und Gewaltforschung beschäftigt, da auch wirklich das auch vertreten wird in einer Gesamtbevölkerung, ne, in dieser Region, diese Werte, und man versucht, die zu realisieren. Also es ist nicht nur ein Selbstverständnis, sondern es hat auch Übersetzungspotenzial in das reale Leben der Menschen. Oft wird aber in den Medien oder in der Politik immer dieser säkuläre Charakter hervorgehoben, der kurdischen Selbstverwaltung in Rojava und dieser feministischen Ausgestaltung, dass zum Beispiel Frauen sichtbar sind, auch im Kampf gegen den IS, dass sie so stark auftreten, dass sie also auch so selbstbestimmt mit ihren Körpern und ihrem eigenen Willen auftreten. Und oft wird eben das als Aspekt hervorgehoben in einer westlichen Erzählung des Verbundenseins. Aber im Grunde ist es nur interessengeleitet, weil die USA haben überhaupt kein Interesse an einer dekolonialen Perspektive im Nahen Osten. Wir kennen das aus der Geschichte. Und jetzt haben wir auch natürlich gesehen, wo die Grenzen liegen. Und dass es natürlich auch eine Mythologisierung einer organischen Verbundenheit ist. Wir sehen auch, dass die USA natürlich historisch auch sehr reaktionäre, konservative, islamistische Gruppen eigentlich unterstützt haben und gar nicht eben den Feminismus, den sie ja so proklamieren für sich, auch in der Region unterstützen. Und das sehen wir jetzt auch natürlich mit Al-Shara und der Normalisierung von genau seinen Ideen.
also das Projekt Rojava ist dann entstanden, eine Selbstverwaltung ist entstanden. Wie ist die politisch organisiert und warum gilt sie als so einzigartiges politisches Projekt in der Region? Du hast ja schon angesprochen, Feminismus ist ein großer Teil davon.
Also die Region ist in unserer Vorstellung ja immer organisiert über dominante Nationen, also arabisch, türkisch, persisch und dann auch über dominante Konfessionen, also sunnitisch oder schiitisch. Also es ist, wenn man ein bisschen Nahostpolitik studiert hat oder internationale Beziehungen, sind das immer die Dichotomien, die aufgemacht werden. Also Schiiten gegen Sunniten, Araber gegen Perser, Araber gegen Türken. Also wirklich so eine ganze Banalisierung der eigentlichen heterogenen Gesellschaft, die dort ist im Nahen Osten. Und das Einzigartige an Rojava auch historisch ist, dass eben es schon eine so ein kurdisches Framing hat, weil es eben entstanden ist von einer Ideologie der kurdischen Freiheitsbewegung. Also es gibt eine quasi ideologische Avantgarde in Rojava. Aber das Verwaltungsprojekt ist nicht nur dezentral ausgelegt für den gesamten syrischen Nationalstaat, also dass man so sagt, hey, eine Demokratie kann eigentlich nur über föderale und dezentrale Strukturen funktionieren, in so einem heterogenen Konstrukt, sondern sie ist auch intrinsisch dezentral. Also sie dezentriert auch eine kurdische Dominanz. Was meine ich damit? Also es ist ein multiethnisches Projekt. Es ist basisdemokratisch organisiert. Das heißt, in der kleinsten Einheit der Gesellschaft, sei es eine Nachbarschaft oder eine Hausgemeinschaft, wird eben versucht, dass die Menschen, die dort vertreten sind, halt als gleichwertige VertreterInnen ihrer Belange auch agieren können und nicht irgendwie eine Ethnie über eine andere Ethnie regiert und die eine sich quasi unterordnen müssen. Und das ist schon sehr einzigartig, weil das natürlich auch experimentell versucht wurde in den letzten 14, 15 Jahren. Die Rojava-Selbstverwaltung geht ja zurück auf einen ideologischen Kanon von demokratischer Autonomie der kurdischen Freiheitsbewegung und wie sie dann im Endeffekt in der Organisierung von Gesellschaft dann ausgelebt wird, wurde halt, das meine ich mit experimentell, wurde halt ausprobiert. Also wie sieht es aus, wenn wir zum Beispiel das Konzept von Minderheit erstmal in Frage stellen? Eine Minderheit kann es ja nur geben, wenn es Macht und Herrschaft gibt, einer anderen Gruppe. Und das ist zum Beispiel eine große Frage in der ideologischen Auseinandersetzung von dekolonialer Freiheit, der kurdischen Freiheitsbewegung, die auch in Rojava in der Selbstverwaltung über institutionelle Strukturen, Verfahren und so weiter versucht wurde, mal in die Wirklichkeit umzusetzen. Und auch die Rolle der Frau. Es ist nicht ein westliches Narrativ eines Feminismus, sondern es geht darum, dass die Frau erstmal auch wahrgenommen wird als eine kolonisierte Entität in der Gesellschaft. Also dass jede gesellschaftliche Befreiung eigentlich über die Befreiung der Frau nur funktionieren kann. Also es ist wirklich eine sehr nach innen gerichtete Dekolonisierung in Rojava. Und deshalb haben wir auch so Situationen gehabt, also so für Außenstehende auch vielleicht ein bisschen interessant, dass in den letzten 14 Jahren zum Beispiel dieser Titel, also der Name der Region sich so oft gewandelt hat. Es hieß erst Rojava, Westkurdistan, dann autonome Region, also es gab wirklich viele, viele verschiedene Namen. Mal hat man Rojava komplett rausgenommen aus der Selbstbezeichnung, dann hat man es wieder hinzugefügt, dann hat man einfach nur eine territoriale Bezeichnung mit Nordostsyrien gemacht. Der Selbstverwaltung lag wirklich viel daran, und das hat man in diesen Diskursen der letzten 14 Jahre gesehen, sehr, sehr viel daran, alle mit einzubeziehen und nicht eben dieses, was denen dann immer vorgeworfen wird, ja, es geht ja um kurdische Fremdherrschaft dieser Region. Man hat zum Beispiel den Begriff Kurdistan gar nicht erst drin, sondern nur Rojava, also der Westen. Also aus der Perspektive von kurdischer Bevölkerung ist es der Westen, aus der Perspektive einer Staatengemeinschaft oder aus der Perspektive von Damaskus ist es Nordostsyrien. Und das beides so quasi zusammenzubringen in der Selbstbezeichnung spricht schon für eine dezentrale Logik, die halt intrinsisch ist für die Selbstverwaltung. Und die ist einzigartig, würde ich sagen.
Weil du jetzt schon das Thema angesprochen hast, dieses Narratives der kurdischen Fremdherrschaft, ist so ein bisschen schwierig, weil es natürlich einfach Menschen gibt, also vor allem in traditionell arabisch besiedelten Regionen in Nordostsyrien, die selbst sagen, wir empfinden das als Fremdherrschaft. Das wird auch nochmal jetzt bei den jüngsten Angriffen der syrischen Regierung auf die Selbstverwaltung eine Rolle spielen. Also würdest du sagen, da gab es auch Versäumnisse durch die Selbstverwaltung, diese Leute nicht genug zu inkludieren? Weil am Ende muss man ja sagen, anscheinend fühlen sie sich dem nicht so verbunden, wie sich das wahrscheinlich die Selbstverwaltung gewünscht hätte.
Ja, das sind so, also ich finde die Frage sehr wichtig und die beschäftigt uns ja natürlich jetzt auch alle, auch in der Berichterstattung zu Post-Assad-Syrien. Und da sind, glaube ich, so mehrere Aspekte, die eine Rolle spielen. Einmal, also auch wenn wir darüber sprechen, wer fühlt sich nicht vertreten und wer fühlt sich vertreten, da sind ja auch nicht homogene nationale Gruppen, die dahinter stehen. Also es ist jetzt nicht so, dass alle AraberInnen in Syrien sagen, wir fühlen uns nicht vertreten. Aber es gibt schon den Fall, dass zum Beispiel in Raqqa und in Deir ez-Zor, die eine sehr starke auch arabische Community haben und ganz viele auch Stammesstrukturen dann noch aktiv sind, die ja auch Teil der Rojava-Selbstverwaltung waren lange, die jetzt sagen, naja, in einem neuen Syrien sehen wir uns eher an der Seite von al-Shara. Wir sehen uns eher an der Seite von einem arabisch geframten und gebrandeten einer neuen syrischen Republik. So heißt es ja. Es heißt ja jetzt Arabisch-Syrische Republik oder Syrisch-Arabische Republik. Und das ist ja auch eine neue Sache. Also es kam dann quasi erst im Laufe des letzten Jahres wurde das Arabische hinzugefügt. Das kann man natürlich mehrfach, also mit verschiedenen Aspekten erklären. Einmal unter anderem auch in einer Staatswerdung, quasi in einer internationalen Anerkennung eines Staates unter einer Regierung, obwohl das noch eine Interimsregierung ist, kann es sein, dass sich bestimmte gesellschaftliche Gruppen sich eher an der Seite der Macht positionieren und auch mehr aufgehen, quasi in einer arabischen nationalen Erzählung, einer nationalen Befreiung nach Assad.
Also einfach eine Frage von Identität am Ende.
Manchmal ist es eine Frage von Identität. Aber, und diese Frage muss sich auch die kurdische Selbstverwaltung stellen, und ich glaube, sie stellt sich diese Frage seit Anbeginn. Und ich glaube, auch jetzt wird sich halt diese Selbstverwaltung oder auch Rojava wird sich fragen müssen, was waren die Gründe? Wie kann es sein, dass eben so schnell auch Gruppen dann auf die andere Seite switchen? Es gab aber wiederum auch arabische Gruppen, zum Beispiel auch ein sehr bekannter Stamm zum Beispiel, die sich eben den revolutionären und linken Ideen der Rojava-Verwaltung dann doch zugehörig gefühlt haben und ihre Unterstützung ausgesprochen haben in der Phase. Also ich möchte nur sagen, das sind ideologische Grenzen, die es gibt. Es sind keine ethnischen Grenzen, denn die SDF, die Syrian Democratic Forces, sind explizit auch in ihrem Selbstverständnis eine kurdisch-arabische Gruppe. Also sind wirklich viele auch arabische Personen darunter, die Teil der SDF sind. Dann gibt es auch natürlich assyrische, armenische Bataillons und Gruppen, die auch sich dieser Idee zugehörig fühlen. Das ist so, würde ich sagen, eine Sache. Und die andere Sache ist, der Grund, und das möchte ich wirklich hervorheben, der Grund, warum die SDF in Raqqa und Deir ez-Zor waren, war nicht der Anspruch, quasi Gebiet, was über das historische kurdische Gebiet hinausgeht, kurdisch zu belagern. So wird das ja immer erzählt. Sondern der Grund, warum sie dort waren, war, weil der IS Raqqa und diese Gebiete, also Raqqa vor allem, als die Hauptstadt des Kalifats ausgerufen hatte. Und ein territorialer Kampf gegen den IS hat auch bedeutet, dass man diese Orte einnimmt, militärisch einnimmt. Und die Kurden haben das getan damals, haben Raqqa befreit vom IS und haben dann dort eben bis jetzt verwaltet, aber halt, wie gesagt, über ein dezentrales System, ein multiethnisches System. Es geht nicht um eine ethnische quasi Fremdherrschaft, sondern es geht um eine systemische Frage. Die Menschen vor Ort, die jetzt sagen, nee, wir möchten lieber Teil von Damaskus sein, eine quasi homogene Erzählung des syrischen Staates unterstützen, die haben ideologische Unterschiede. Es geht nicht um eine ethnische Frage von Fremd- oder Selbstherrschaft.
Und jetzt vielleicht nochmal zurück zur, ja, zur jüngsten Geschichte und zum Sturz von Bashar al-Assad, der ja jetzt zu der jetzigen Situation geführt hat. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde die Assad-Regierung durch eine Koalition zum einen der islamistischen HTS-Miliz unter Ahmed al-Shara und durch die türkisch unterstützte syrische nationale Armee gestürzt. Ahmed al-Shara, wie wir alle wissen, übernahm die Übergangsregierung, oder sogenannte Übergangsregierung. Zuerst will ich aber noch wissen, wie hat sich denn die Führung der Selbstverwaltung noch unter Bashar al-Assad mit dem syrischen Regime arrangiert?
Das war so eine Priorisierung der Fronten, würde ich sagen. Also Assad hat dieses Gebiet gewähren lassen, nicht weil da irgendwie eine historische Allianz oder so ist oder weil er das toll fand. Ganz im Gegenteil, ich meine, 30-40% des Gebiets war kurdisch verwaltet und das sind Gebiete, die ja al-Shara jetzt auch unter seine Verwaltung bringen möchte, weil sie eben ressourcenreich sind und auch einfach wichtig sind für die Souveränität eines Staates. Also da läuft, also Wasser läuft da durch, wir haben Baumwolle dort, wir haben die Remalan, Ölfelder dort und 30-40% eines Landes geografisch ist nicht wenig. Also es gab keine militärischen Auseinandersetzungen in der Form zwischen Assad und Rojava, nicht weil sie ideologisch zusammen konnten oder weil sie gemeinsame Interessen hatten, sondern ganz im Gegenteil, weil Assad damit beschäftigt war, seine Opposition zu unterdrücken. Und unter Assad, diese 12 oder 13 Jahre, dass es da keine kriegerische Auseinandersetzung in der Form gab, hatte einfach nur Gründe, dass Assad ein geschwächter Diktator war und halt kämpfen musste gegen, also versucht halt zu behaupten gegenüber der Opposition, die ja auch stark war und die ja auch unterstützt wurde von der Türkei. Das ist der Grund, warum die Selbstverwaltung, also das ist so ein bisschen so die Beziehung zwischen der Selbstverwaltung und Assad.
Und dann kam der Sturz Assad, der ja auch von Kurdinnen gefeiert wurde. Und es kam aber gleichzeitig natürlich der Machtwechsel hin zu al-Shara. Und wenn ich das richtig sehe, wurde der schon von Beginn an auch als Bedrohung für die Existenz der kurdischen Selbstverwaltung oder auch einfach für die Sicherheit kurdischer Menschen in Syrien wahrgenommen. Warum war das so? Obwohl ja eigentlich noch nicht klar war, was quasi passieren wird.
Also der Abgang Assads, das Ende der Assad-Diktatur hat wirklich bei allen große Freude ausgelöst. Es war nur getrübt. Also die Freude unter Kurdinnen war einfach nur begleitet von einer Existenzangst. Nicht weil Assad gegangen ist, sondern was danach kommen sollte. Und schon vor einem Jahr hatten wir diese Veranstaltung kurz nach dem klar war Regimewechsel in Syrien. Im ND zum Beispiel zu was kommt jetzt mit al-Jolani, war ja noch damals, wir haben damals noch nicht mal von al-Shara gesprochen, sondern von al-Jolani. Und als ich da eingeladen war, habe ich auch schon gesagt, das ist wirklich gefährlich, was uns gerade bevorsteht. Da muss man ganz klar benennen, mit welchen Prämissen diese neue Regierung gegründet werden soll.
Und welche sind das? Welche Prämissen sind das?
Die sind eigentlich schon angelehnt an dem, was ich vorher erzählt habe. Diese Abspaltung Anfang der 2011 und 12 dieser Jahre innerhalb der oppositionellen Kräfte. Also die Kurden waren ja Teil der Opposition, habe ich ja vorhin gesagt. Sie haben sich aber dann selbst weiterentwickelt, autonomisiert, weil eben sie nicht mitgehen konnten mit den dschihadistischen Prämissen. Und dass diese Gruppen wie Al-Qaida oder Al-Nusra später auch so stark quasi hegemonial geworden sind in der Opposition, ist halt auch quasi das, was jetzt so einen Vertrauensbruch hervorbringt, weil Shara ist nicht einfach nur ein unbeschriebenes Blatt, sondern er selbst war Dschihadist oder hat eben gekämpft in der Nusra-Front. Und die HTS, auch wenn sie Teil der Opposition sind gegen Assad, vertreten sie ja nicht dieselben Prinzipien oder dieselben Wertvorstellungen wie die kurdische Selbstverwaltung. Und du hast ja gefragt, worum geht es da? Geht es da um eine existenzielle Bedrohung gegenüber Kurdinnen? Ja. Weil oft in einer islamistischen Erzählung Kurdinnen als Ungläubige dargestellt werden, weil sie eben auch politisch organisiert sind und weil sie eben eine feministische Ausrichtung haben und noch radikaler oder extremer, weil oft Kurdinnen ein jesidischer Ursprung quasi zugeschrieben wird, den sie haben, Aber Jesidinnen ja, das ist ja noch mal ein ganz eigenes Thema für sich, aber Jesidinnen ja über Jahrhunderte quasi dieser Dämonisierung und Entmenschlichung ausgesetzt sind, weil sie eben nicht Teil des Islams sind. Und diese Ursprungs- und Herkunftsfrage, das ist mir sowieso alles spezialistisch, also mir persönlich als Rosa. Aber diese ganzen Dimensionen gibt es und das ist ein Wissen, ein kollektives Wissen, worauf dann Menschen reagieren. Also als Chirac irgendwie als klar war, er wird Interimspräsident und unter ihm wird ein neues Syrien nochmal neu ausgehandelt werden, hat das erstmal natürlich einen Überlebensinstinkt hervorgerufen bei Menschen, die genau wissen, dass er auch von einer ideologischen Tradition kommt, die Kurdinnen, Frauen und zum Beispiel auch religiöse Minderheiten wie die Jesidinnen dämonisieren, entmenschlichen, entrechten und unterwerfen. Das ist natürlich kollektiv total verankert.
Nun hat sich Al-Chala ja sehr gemäßigt gegeben. Also wir kennen natürlich alle diese Memes früher als islamistischer Kämpfer der Al-Nusra-Front, heute als Staatsmann im Anzug. Und ich beobachte, dass er sehr gut ist in dieser Art von Selbstdarstellung. Also er kann PR erschreckend gut. Und dieses Gemäßigte ist für ihn natürlich instrumentell auch deshalb wichtig, weil ihm das die Allianz bestimmter Staaten, nicht nur im Westen, aber auch im Westen sichert. Weil die sich dann quasi, so ist mein Eindruck, leichter an seine Seite stellen können, wenn er jetzt nicht den Islamisten gibt, sondern den Staatsmann. Und diese Befürchtung vieler Minderheiten in Syrien, die erstmal eine Skepsis war, dann Angst, die hat sich für viele auch verwirklicht. Es gab viele Massaker gegenüber Minderheiten, auch unterstützt durch die syrische Armee. Massaker an Drusinnen, Massaker an Aleviten in den Küstenregionen und natürlich auch Gewalt gegenüber Kurden. Also das ist das eine, diese Gewalt, die ausgebrochen ist. Aber wir sehen jetzt eben auch in den letzten Wochen, was eigentlich der Grundkonflikt ist. Also Al-Chala erhebt als syrischer Präsident einen vollständigen Anspruch auf die Kontrolle des gesamten Landes Syriens. Und das heißt natürlich auch auf die kurdische Selbstverwaltung. Und die kurdische Selbstverwaltung auf der anderen Seite möchte natürlich ihre Autonomie wahren, die auch für sie als Schutz natürlich da ist. Also nicht nur als quasi das politische Projekt, sondern auch als Schutz für Kurden und Kurdinnen und alle anderen Menschen in der Region. Und ich glaube, an dieser Stelle ist es auch wichtig, nochmal über die Kräfteverhältnisse zu sprechen, die natürlich von geopolitischen Interessen bestimmt sind. Wer unterstützt Al-Chala und warum? Und wen haben die kurdischen Kräfte noch an ihrer Seite?
Das ist eine große Frage. Noch kurz zu diesem, dass er sich irgendwie als Staatsmann jetzt gibt und dadurch auch akzeptiert wird. Tatsächlich ist es so. Also er spricht die Sprache des Staates, er kann Abkommen abschließen, er zieht sich so an, wie man einen Staatsmann sich vorstellt. Er normalisiert auch das Staatensystem. Also das ist ja das Interessante. Also er kommt ja eigentlich von einer dschihadistischen Ideologie, die eben keine Grenzen zwischen der Umma, den muslimischen, also quasi Ländern oder der muslimischen Umma mehr haben möchte. Also Nationalstaatlichkeit steht ja eigentlich konträr zu einem extrem oder radikalen Verständnis von Islam, ne? Also es ist so ein politischer Islam. Und er aber hat, und das ist, glaube ich, die Quintessenz, er hat eben Staatlichkeit und staatliche Grenzen normalisiert in seinem Auftreten und deshalb wird er halt auch anerkannt und akzeptiert von einer internationalen Staatengemeinschaft. Einmal das, also die Kräfteverhältnisse allerdings, das ist super spannend, weil eigentlich gibt es da immer nur so Momentaufnahmen. Hättest du mich gefragt vor einem Jahr, hätte ich was anderes vielleicht gesagt, als was ich jetzt vom Bauchgefühl her sagen würde. Mein Gefühl war damals auf jeden Fall, dass das ja eine gesamtregionale Entwicklung ist. Und dahinter stehe ich auch immer noch. Die kurdische Frage stand plötzlich im Zentrum dieser ganzen neuen Aushandlungen von, wer wird jetzt Damaskus regieren? Was passiert eigentlich mit der PKK? Wir wissen, dass die PKK in dieser Phase Entwaffnungszeremonien gemacht hat. Wir wissen, dass die Türkei ein Annäherungsprojekt angefangen hat mit der kurdischen Frage. Öcalan wurde plötzlich wieder befragt. Der Gründer der PKK und seit 99 inhaftierter ja, ideologischer, sage ich jetzt mal, Vater der kurdischen Freiheitsbewegung oder Anführer, war plötzlich wieder ein Ansprechpartner für die Regierung in der Türkei. Und dieser sogenannte Friedensprozess hat angefangen. Das hat alles gleichzeitig angefangen. Also der Abgang von Assad, die Annäherung der türkischen Regierung an die sogenannte kurdische Frage, gleichzeitig aber auch der 7. Oktober und alles, was mit Gaza passiert ist, also alles, was danach passiert ist mit dem Genozid in Gaza und so auch diesem Vormachtsanspruch Israels auch in Syrien nach Assad, das sind alles Momente gewesen, wo von einem Jahr, der die Momentaufnahme den Eindruck erweckt hat, die kurdische Karte ist gar nicht so schwach. Also die Kurden sind gerade gar nicht so eine schwache Kraft in der Region. Und ich würde das sogar immer noch vertreten, aber mit einem großen Aber. Und warum war das damals nicht so, also warum habe ich von einem Jahr ungefähr noch stärker gedacht, dass da mehr Handlungsspielraum ist für die Kurden, weil eben diese kurdische Frage eine zentrale Rolle gespielt hat und plötzlich wir eben nicht nur mit Kurdinnen als einen Faktor der Geopolitik zu tun hatten, sondern sie waren aktive Akteure, die mitgestaltet haben, anerkannt wurden und auch in Verhandlungen mit am Tisch saßen. Und das ist etwas ganz Neues in den 100 Jahre kurdische Frage. Dass das Kräfteverhältnis jetzt ein anderes ist, liegt auch unter anderem daran, dass das mit Gewalt versucht wurde, diesen Handlungsspielraum der Kurden einzudämmen. Und mit Gewalt wurde, warum sage ich das mit Gewalt? Diese Offensive in Aleppo auf kurdische Nachbarschaften, dieser Angriff auf kurdische Viertel in Aleppo war zum Beispiel ein Beispiel, nicht nur ein Beispiel, sondern vielleicht so die Zäsur sogar, zu versuchen, den Handlungsspielraum der Kurden so weit es geht einzudämmen, die Kurden quasi am Verhandlungstisch vielleicht sogar nicht mehr zu haben, damit eben die Großmächte und auch die Türkei, Israel, die USA dann eben in Kooperation mit Damaskus eben ihre Interessen ohne Zugeständnisse für die Kurden machen zu müssen, auch unter sich aushandeln können. Das war dieser kritische Moment.
Bevor wir auf die Angriffe selbst kommen, es gab ja auch Verhandlungen zwischen den kurdischen Kräften bzw. der Selbstverwaltung und der syrischen Übergangsregierung unter Al-Shala. Warum sind diese Verhandlungen gescheitert?
Also das Abkommen vom 10. März hat eigentlich nur gesagt, also vor einem Jahr, 2025, dass man gemeinsam einen Integrationsplan erarbeiten möchte. So wird das tatsächlich auch in der Region bezeichnet. Ne? Also kurdische Medien sprechen vom Integrationsplan, türkische Medien sprechen davon, Damaskus spricht davon, die internationale Staatengemeinschaft spricht davon. Was sehr spannend ist, weil die Frage ist, wer wird wohin integriert? Und ich finde, aus so einer sehr migrantischen und Position in Deutschland heraus müssten eigentlich auch alle Warnsignale angehen, wenn man von Integration spricht in der Form. Also diese Machtsymmetrie, die auch in so Begriffen drin ist. Aber all das mal zur Seite. Es hieß 10. März, wir sind bereit, eben diesen Dialog zu führen. Der 5. und 6. Januar diesen Jahres ist es aber gekippt. Und zwar gab es ein Sicherheitsabkommen zwischen Israel, USA und der HTS, also Damaskus, das sogenannte Paris-Abkommen. Und kurze Zeit danach, also wirklich innerhalb von Stunden, wurden diese kurdischen Nachbarschaften, diese kurdischen Viertel angegriffen. Und da ist eben genau dieser Moment gewesen, glaube ich, geopolitisch und in der Interessenvertretung von dem, wovon ich vorhin gesprochen habe. Die Großmächte haben sich, glaube ich, versucht, eben so zu positionieren, ihre Interessen so zu vertreten, dass das auch ohne Zugeständnisse für die Kurden funktioniert. Innerhalb dieser, und jetzt kommen diese Abkommen, diese ganz wichtigen Prozesse und verschiedenen Abkommen, die danach kamen, mit diesem Angriff war quasi das Abkommen vom 10. März de facto nicht mehr aktiv, wurde quasi revidiert, weil es ja einen direkten gewaltvollen Angriff gab. Al-Sharaa hat dann in dieser Phase versucht, ein Dekret zu erlassen und zu sagen, ich als Regierung, die quasi diesen Regierungsanspruch hat, erkenne an, dass Kurden ein Recht auf Muttersprache haben, erkenne an, dass Kurden Newroz als Feiertag, das kurdische Neujahr feiern dürfen, wir sind eine Nation, die aus mehreren Nationen besteht und ihr dürft all diese kulturellen Sachen quasi ausleben. Das waren seine Zugeständnisse, nachdem brutal in Aleppo angegriffen und vertrieben wurde von seiner Armee. Und man hat relativ schnell irgendwie gesehen, eigentlich geht es darum, dass man Kurden quasi so besänftigt und sagt, hey, ich gebe euch Zugeständnisse und dafür kriegen wir uns nicht. Und wir nehmen auch noch eure territoriale Verwaltungsstruktur ein. Und in dem Moment haben eben die SDF gesagt, dass, also es ist quasi nicht etwas, wofür wir 14 Jahre gekämpft haben. Und das ist auch nicht etwas, was als Zugeständnis überhaupt funktioniert. Das ist Menschenrecht und Grundrecht, dass man in der Muttersprache zum Beispiel unterrichten kann. Also dass das als Zugeständnis geframed wurde, war schon ein Skandal an sich, sehr, sehr symbolisch. Im Grunde war die Erzählung und das, was angekommen ist in diesem, also im letzten Monat, in den letzten Wochen, ist, dass der Integrationsplan unter al-Shara diese Vorstellung und diese Idee von ein Staat, eine Nation, eine Flagge vertritt. Und dass kurdische Sichtbarkeit nur ein kulturelles Artefakt sein kann für Syrien. Man hat also relativ schnell die Vision eines Post-Assad-Syriens von al-Shara verstanden, weil dieses Dekret quasi die Zugeständnisse ja dargestellt hat. Und es war klar, okay, kurdische Existenz kann nicht politisch sein. Es geht um politische Entrechtung. Aber es geht darum zu sagen, wir erkennen an, dass ihr eine andere Volksgruppe seid und ihr dürft kulturell existieren. Woran erinnert uns das? Ja. Es erinnert uns an die Türkei. Es erinnert uns quasi an das türkische Nationenbildungsprojekt unter Erdogan vor allem.
Ich meine, aus nationalstaatlicher Logik heraus ist es total schlüssig, dass der Präsident eines Staates sagt, ich will nicht, dass da eine autonome Region ist. Ich will nicht, dass da ein anderes politisches System herrscht und vor allem keine andere Armee innerhalb meines Staates. Aber das ist eben natürlich genau diese nationalstaatliche Logik, die die Selbstverwaltung natürlich auch mit ihrer Existenz in Frage stellt.
Interessant war ja, dass die Selbstverwaltung ja nie gegen diese Integration war. Also die Kritik an dem Begriff kommt ja zum Beispiel von WissenschaftlerInnen oder von Menschen, die das beobachten, wie von mir, aber aus den eigenen Reihen in Rojava kam ja erstmal keine große Kritik an dem Begriff zum Beispiel der Integration. Das heißt, die Selbstverwaltung war immer bereit, und das hat sie auch immer in allen Erklärungen und auch in ihrem Handeln dargelegt, immer bereit, ein neues Syrien in den territorialen Grenzen mit aufzubauen und mitzugestalten.
Aber in einem föderalen System.
Idealerweise in einem föderalen System. Und eine Hauptfrage war, und das ist auch das, warum Verhandlungen auch gescheitert sind, also auch der 10. März, aber auch danach, nämlich eine große Frage war die Frage von Sicherheit und Sicherheitskräften. Weil die zentrale Regierung mit der Türkei im Rücken, muss man sagen, haben einfach ein großes Interesse daran gehabt, zu sagen, dass Mitglieder der SDF dann als individuelle Soldaten in eine syrische Armee eingegliedert werden sollen.
Also statt quasi kurdische Einheiten zu integrieren in die syrische Armee, dass sie einfach keine Gruppe mehr sind, sondern individuell einfach ganz normale Soldaten sind.
Genau, und also so eine individuelle Integration hätte in der Konsequenz bedeutet, dass SDF-Mitglieder, also die für Rojava quasi Sicherheit geschaffen haben, auch eingesetzt werden können in anderen Gebieten und gleichzeitig aber auch, dass arabisch-sunnitische und so weiter andere KämpferInnen, die nichts mit der Selbstverwaltung zu tun haben, in der Selbstverwaltung positioniert und eingesetzt werden können, also in der heutigen noch Selbstverwaltung. Und das war wirklich eine große Frage. Also wie wird die SDF integriert als Gruppe, als autonome Gruppe, als Bataillon, als regionale Gruppe oder als individuelle Soldaten? Dann war die andere Frage, wer sichert die interne Sicherheit, also die Asayish, die polizeiliche Sicherheit in den Regionen? Also nicht nur das Militärische, sondern halt auch diese rein gesellschaftlichen Fragen von Sicherheit und Schutz standen eben zur Disposition. Und das Interessante ist ja, dass Kurdinnen ja nie gesagt haben, wir möchten nicht Teil einer syrischen Armee sein. Sie haben ja schon gesagt, wir sind bereit dafür, aber wir möchten unsere gewissen Autonomien wahren. Und das kann man ja aushandeln. Es ist nicht so, als ob das etwas ist, was nicht aushandelbar wäre. Welche Grenzübergänge werden von wem kontrolliert? Wie werden die Checkpoints kontrolliert? Und welche Städte haben zum Beispiel vielleicht eine Co-Verwaltung und so weiter? Das sind ja alles Sachen, die man eigentlich dezentral kennen wir. Wir kennen föderale und dezentrale Strukturen, die man hätte aushandeln können. Und das alles verfassungsrechtlich auch verankert. Was al-Sharaa versucht hat, ist, per Dekrete kultureller Zugeständnisse Kurden politisch, militärisch und sicherheitspolitisch vor allem zu entmachten in ihrer Selbstbestimmung. Das waren diese Prozesse, warum es eben zu keiner Einigung kam.
Und dann, weil es eben dann nicht zu einer Einigung kam, hat al-Sharaa einfach gesagt, okay, wir greifen jetzt an militärisch und war eben auch in einer militärisch dominanten Position offensichtlich. Nicht nur wegen seiner eigenen Militärkapazitäten, aber auch, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, weil es sehr viele Überläufe gab, also von eher arabisch besiedelten Gegenden, von Milizen, die gesagt haben, wir laufen über zu der Armee Ahmed al-Sharaas.
Ja, also erst hat es angefangen mit Aleppo, dann gab es eben diese vermeintlichen Zugeständnisse, Verhandlungen wurden abgebrochen und er war natürlich auch militärisch überlegen, nicht nur wegen der Menschen, die übergelaufen sind, sondern auch, weil die SDF zum Beispiel auch gesagt hat, wir kämpfen nicht. Also die SDF hatte auch, sie sind ja zurückgezogen. Es ist jetzt nicht so, dass an jeder Front gekämpft wurde. Sie haben ja gesagt, okay, wir möchten eben nicht in eine kriegerische Front gedrängt werden. Und das hatte auch innenpolitische Gründe in der Türkei. Also wie gesagt, wir können diese ganzen Prozesse nicht irgendwie voneinander getrennt betrachten. Die Türkei hatte zum Beispiel ein Interesse daran, dass die SDF kämpft. Schon in Aleppo kämpft, in Raqqa kämpft, in Deir ez-Zor kämpft, um dann zu sagen, Friedensprozess ist gescheitert. Das sind Gruppen, die kämpferisch Autonomie wollen und separatistisch sind. Als der SDF-Kommandant Maslem Abdi gesagt hat, diese Zugeständnisse oder dieses Abkommen kann ich nicht tragen, ich fahre zurück nach Rojava, er ist ja nach Damaskus eingereist, ich fahre zurück nach Rojava und lieber sterbe ich mit meinem Volk, als dass ich meinem Volk so einer Unterdrückung aussetze, ne? Also einer politischen Entrechtung aussetze. Das waren 48 Stunden, die signifikant waren dafür, dass wir jetzt heute nicht über eine ethnische Säuberung in Nordostsyrien sprechen. Warum sage ich das? Also erst, wie gesagt, die kurdische Selbstverwaltung hat sich erstmal zurückgezogen, hat erstmal keine kriegerischen Auseinandersetzungen quasi nochmal angefeuert oder so, hat sich nicht verteidigt. Und dann gab es eben diese Zugeständnisse, neue Abkommen, die eben, also vermeintliche Zugeständnisse. Und Maslem Abdi hat aber dieser politischen Entrechtung nicht zugesagt und gesagt, wir kämpfen. Also ich werde lieber an der Seite meines Volkes kämpfen, als dass ich eben mein Volk dem unterwerfe, was hier uns als ein Abkommen dargelegt wird. Und dann gab es eben 48 Stunden Gefechte und aber auch gleichzeitig 48 Stunden Massenmobilisierung in der gesamten Region und in der Diaspora. Jeden Tag wurden mehrere Demonstrationen angemeldet, es sind Massen auf die Straßen gegangen. Die türkisch-syrische Grenze zum Beispiel, da gab es ganz viele Proteste, also Grenzproteste. Die Grenzzäune wurden runtergerissen, Menschen sind von einer Seite auf die andere Seite gegangen und bis heute sind auch immer noch Bereiche belagert von der syrischen Armee. Aber das Interessante war, dass diese 48 Stunden dazu beigetragen haben, dass relativ schnell ein Waffenstillstand von Seiten von Damaskus ausgerufen wurde und dann hieß es so, okay, wir müssen einen Integrationsplan schmieden. Also es ist, wenn man sich das so aus so einer analytischen Ebene anschaut, also auch distanziert anschaut, ist es so traurig, wie viel einfach auch gespielt wird, in Anführungsstrichen, also so Kräftemessen stattfindet und dann immer geguckt wird, ja, okay, wie können wir jetzt mehr Interessen rausbekommen, wie können wir die Kurdinnen in die Knie zwingen und dann müssen die Kurdinnen sich auch noch verteidigen und dann wieder kämpfen, eine Bevölkerung, die seit Jahrhunderten quasi Gewalt und Kampf ausgesetzt ist, um dann einen Basiskonsens zu erreichen, dass es einen so weit wie es geht demokratischen Integrationsplan geben muss. Denn die Regierung der Al-Sharaa, du hast es ja auch schon genannt, haben ja schon Massaker verübt, ausgeübt an Alawitinnen und Drusinnen. Und diese Bevölkerungsgruppen waren nicht selbstorganisiert. Sie haben eben nicht wie die Selbstverwaltung Schutzmechanismen und Strukturen gehabt, die eben greifen können, wenn eben solche Vertrauensbrüche stattfinden. Und das ist die Quintessenz dieser ganzen Frage. Es geht ums Überleben. Also die Selbstverwaltung vertritt nicht nur ein politisches Modell, sondern die Selbstverwaltung hat ein historisch erlerntes Bewusstsein darüber, dass im Endeffekt Kurdinnen und Minderheiten immer auf sich selbst gestellt sind, gerade in so neuen Konstellationen von Regimewechsel und so weiter, aber auch in der Etablierung von Nationalstaatlichkeit in dieser Region. Und diese Frage, werden die SDF integriert, wie werden sie integriert militärisch, wer sichert Schutz, ist eine essentielle Frage für Menschen, die jahrhundertelang Unterdrückung durchgemacht haben.
Also es gab den Waffenstillstand, man hat gesagt, man geht nochmal in Verhandlungen und es gab jetzt ein Abkommen. Was ist das Resultat und was bedeutet das für Rojava?
Also aktuell ist es ja so, dass die SDF eben zurückgezogen ist in so drei oder zwei Enklaven hauptsächlich, also rund um Kamischlo und Kobane. Und das Abkommen sieht jetzt vor, dass es eben diesen Integrationsprozess in die syrische Armee geben soll, aber nicht als individuelle Soldaten, wie das anfangs quasi gefordert wurde von Damaskus, sondern dass die SDF als eigenständige Bataillon auch drin sein kann und soll. Aber es sind, wie gesagt, das sind alles quasi erste Abkommen. Es ist nichts in der Verfassung verfestigt und es ist auch noch nichts in der Form auch abgeschlossen. Das sind alles Verhandlungsebenen. Aber das wird jetzt versprochen. Und gleichzeitig wurde aber auch vereinbart, dass auch zentrale Strukturen, also Teile der syrischen Armee, an so Grenzübergängen stationiert sein werden. Also zum Beispiel auch in Regionen wie Kamischlo. Und gleichzeitig wurde aber auch vereinbart, dass zum Beispiel selbsternannte Personen der SDF dann Teil von Entscheidungsträgern in Damaskus sein können. Also es geht tatsächlich um so eine Frage von, okay, wir handeln aus, wie jetzt diese Integration stattfinden kann, eine militärische Integration. Und ein sehr, sehr wichtiger Punkt, glaube ich, der Teil dieser Verhandlung des Abkommens jetzt war, ist, dass die Vertriebenen wieder zurück können dahin, wo sie vorher gelebt haben. Vor allem in Afrin ist das der Fall, weil Afrin wurde 2018 von der Türkei belagert und die Menschen dort wurden vertrieben. Das ist eine kurdische Region durch und durch. Und also historisch, damit, das meine ich mit durch und durch. Und die Menschen sollen auch wieder zurück nach Afrin können. Das ist auch zum Beispiel Teil einer Verhandlung.
Durchaus ein Zugeständnis, wenn man in Betracht zieht, dass gerade Erdogan natürlich überhaupt gar kein Interesse daran hat.
Genau, absolut ein Zugeständnis. Die Frage ist allerdings, und das ist auch so ein bisschen der Call auf kurdischer Seite, wie gesagt, es ist eine tiefe Vertrauenskrise. Der Krieg in Aleppo, dieses Angreifen auf kurdische Viertel in Aleppo, hat, glaube ich, eine Vertrauenskrise ausgelöst, die Jahrhunderte alt ist. Und ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr schwierig, dieses Vertrauen wieder zu regenerieren. Aber die Abkommen sind schon mal gute Zeichen. Aber die Frage ist, und das ist, wie gesagt, der Call auf kurdischer Seite, zu schauen, was es in der Realität bedeutet. Weil wir haben jetzt schon, also wir machen diese Aufnahme jetzt ein paar Tage, nachdem das Abkommen also in Kraft getreten ist. Seit dem 2. Februar sollte das in Kraft treten. Und weiterhin ist zum Beispiel Kobane, die Stadt, belagert. Humanitäre Hilfe kommt nicht an. Es ist so, dass Menschen, die vertrieben wurden, Medico International ist vor Ort und die machen eine tolle Berichterstattung vor Ort. Die zeigen, wie Menschen quasi in Schulgebäuden, in irgendwie Krankenhäusern unterkommen, wie Familien, mehrere Familien ein Zimmer teilen. Wasserversorgung, Stromversorgung, Internet, all das ist gerade nicht gegeben und wir haben schon einige Tage, nachdem das Abkommen in Kraft hätte treten müssen. Natürlich ist es so, dass es Zeit braucht, aber ich glaube, und das ist so ein bisschen das, was uns alle, glaube ich, besorgt, aufgrund der Vertrauenskrise, es wird sich zeigen, ob das so sauber und so demokratisch vonstatten geht, denn was Al-Sharaa, und das ist vielleicht auch ein wichtiges Wort, was Al-Sharaa, was seine Regierung quasi gerade darstellen an Zukunftsvision für ein Syrien, sind, so wie wir das gerade sehen, wenn es so weitergeht, dann wird es eben Gewaltforscher Boz Aslan spricht davon, von einer Kombination zwischen Sudan und Afghanistan, also eine quasi ideologische Diktatur, islamistische Diktatur, aber dann gleichzeitig mit einer starken und fortschreitenden Milizenbildung im Land. Wenn diese Kombination in der Form, wie sie gerade in Ansätzen da ist, eine Zukunftsvision von al-Sharaa für Syrien ist, trotz der Abkommen mit Rojava und auch wenn die Selbstverwaltung quasi bestehen bleibt in einer gewissen Form, ist es wirklich eine sehr düstere Zukunftsperspektive, die wir für die Region haben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass Rojava und die Errungenschaften in Rojava in der Selbstverwaltung verteidigt werden, gewahrt werden und immer auch überall artikuliert werden. Denn es steht nicht nur die Zukunft von Rojava quasi zur Disposition, sondern tatsächlich auch der gesamten Region mit den Aussichten, die wir haben.
Was für eine Art von Unterstützung jetzt gerade aus Europa zum Beispiel würdest du dir denn wünschen, um die Situation in Rojava zu stärken, also die Selbstverwaltung zu stärken?
Es gibt natürlich verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Also es geht einmal auch um eine konkrete materielle Unterstützung durch zum Beispiel Spenden an Medico International, die vor Ort humanitäre Hilfe leisten. Es geht auch um eine Unterstützung über politischen Druck auf den Straßen mit Protesten und Demonstrationen, das Thema immer präsent zu halten. Aber ich würde 1000 Schritte zurückgehen. Und ich finde, eine große Unterstützung muss sein, eine diskursive Unterstützung. Es kann nicht sein, dass wir heute immer noch mit Artikeln zu tun haben, die wir, wenn wir aufwachen, morgens lesen im Spiegel oder woanders, die diese kurdische Frage gar nicht mit in ihre Analysen einbezieht, die über eine Erzählung, quasi über eine Projektionsfläche diesen Konflikt erzählt, dass wir BerichterstatterInnen haben, die sagen, Leute, Menschen freuen sich vor Ort, als sei die Berliner Mauer gestürzt worden, dass endlich eine DDR-ähnliche Diktatur verhindert wurde in Rojava. Also solche Erzählungen und solche Narrative sind total entmenschlichend, verzerrend und auch etwas, wo ich denke, rein epistemisch auch falsch. Also wir haben jetzt in diesem Podcast, und das ist so wichtig, dass wir solche Gespräche führen, ja auch einmal darlegen können, dass es halt auch um Kurdistan geht. Und wir können das nicht wegdenken. Und ich glaube, das irgendwie immer auch präsent zu halten, diese kurdische Positionierung nicht nur runterzubrechen auf dieses Narrativ von, naja, ist ja eine Miliz, die sind irgendwie so autoritär und irgendwie möchten sie da so Gebiet verwalten, was ihnen gar nicht zusteht. Wer sagt das? Also wer macht Syrien zu einer arabischen Republik? Das passiert auch sehr oft diskursiv und das ist, glaube ich, rein so zukunftsperspektivisch total fatal, wenn wir so sprechen über die Region.
Du hast jetzt richtigerweise von Rojava als eine Projektion gesprochen und das ist etwas, das mir so in meinem Verstehen wollen dieser Thematik auch aufgefallen ist, dass es irgendwie so zwei Rojavas gibt. Auf der einen Seite gibt es so Rojava als Projektion, sowohl im sehr negativen als auch im extrem positiven, wo wir, glaube ich, gerade in der deutschen Linken auch immer wieder sehr romantisierende Projektionen sehen. Und auf der anderen Seite gibt es das echte Rojava, also Nordostsyrien in seiner tatsächlichen Existenz, das natürlich ja sehr viel komplizierter ist als so eine Projektion. Und ich glaube, das Wichtigste, was passieren kann, ist, dass man weg von diesen vielen Projektionen kommt und hin zur tatsächlichen Realität vor Ort und die sich in all ihren Komplexitäten quasi anzuschauen.
Absolut. Es war mir immer ein Anliegen, zum Beispiel in meinen Arbeiten auch auf dieses sehr, sehr Existenzielle auch wieder zu kommen in der Bewertung der Situation. Wir haben ja jetzt in dieser ganzen Stunde, in der wir gesprochen haben, ja auch schon viel über zum Beispiel das Modell Rojava gesprochen. Wir haben über ökologische, feministische, dekoloniale Projekte gesprochen und so weiter. Und klar führt das relativ schnell zu Projektionsflächen auch linker Bewegungen, aber oftmals auch eben von nicht linken Bewegungen, wie wir auch schon in diesem Podcast darüber gesprochen haben, über diese Idee, diese Vorstellung einer westlichen Verbundenheit durch die Werte und so. Also diese haben wir 2015 stark gesehen, wie dann plötzlich so Marie Claire oder Fashion-Magazine von Amazoninnen gesprochen haben und Kurdinnen, kurdische Kämpferinnen abgebildet haben. Und ich finde, beides wird dem nicht so ganz gerecht. Also wenn wir über Romantisierung oder halt Projektionsflächen sprechen, auch wenn ich wirklich sehr an einen Internationalismus glaube. Aber wenn wir nur über die Projektionsflächen sprechen, dann wird es zwei Sachen nicht gerecht. Einmal, dass diese Modelle, die entstanden sind, ein Versuch sind zu überleben. Und dazu habe ich promoviert. Also warum zum Beispiel diese alternativen Modelle eigentlich auch materiell und faktisch diese Bevölkerungsgruppen am Leben gehalten haben. Konnten sich organisieren in den schlimmsten Gewaltepisoden und sie haben ihre Kraft eben in einer Beziehungshaftigkeit zueinander, daraus haben sie ihre Kraft geschöpft. Und es wird eben zu wenig, finde ich, es wird dem nicht ganz gerecht, der Gewalt nicht ganz gerecht, wenn man in der Erzählung so tut, als ob es nur, in Anführungsstrichen, eine ideelle oder eine linke Utopie ist. Natürlich ist es eine Utopie und natürlich ist es auch eine revolutionäre Bewegung, aber sie hat im Endeffekt dazu geführt, dass Menschen bis heute, dass die kurdischen Bevölkerungsgruppen und die Minderheiten, die es sonst auch gibt in der Region, überleben konnten. Und da, ich rede nicht nur über Rojava, ich rede auch über die Türkei, ich rede über den Irak und so weiter. Einmal das, also diese Überlebenskomponente wird viel zu wenig beschrieben. In ganz vielen Geflüchteten Camps und Lagern, auch in Europa, auch in Griechenland, wo zum Beispiel viele kurdische Geflüchtete sind, sie organisieren ihre Zimmer basisdemokratisch. Sie organisieren ihre geflüchteten Räume basisdemokratisch, wenn zum Beispiel Regierungen keine Hilfe mehr leisten. Also es ist immer auch eine Reaktion auf Schutzlosigkeit. Einmal das. Und das andere wird sowieso, und diese westliche konservative Erzählung von die Bodentruppen des Westens und westliche Werte und Feminismus und so weiter. Das ist natürlich eine große Projektionsfläche, denn was die Kurden dort gemacht haben, ist ja ihre eigene, also die kurdische Ideologie dort, ist ja ihre eigene Situiertheit und die Unfreiheit zu verstehen, die sie selbst leben in ihren eigenen vier Wänden, in ihrer eigenen Gesellschaft und daraus dann eine Alternative vorzuschlagen. Daher kommt der dekoloniale feministische Anspruch. Der kommt nicht daher, weil sie sich gedacht haben, der westliche Feminismus ist so toll, lass uns den mal hier adoptieren, sondern sie haben für sich selbst entdeckt, naja, auch wenn wir ein eigenes freies Kurdistan hätten, wäre es ja so, dass wir als Gesellschaft noch unfrei wären. Also dieses Recht auf Mitsprache und Mitgestaltung eines gesellschaftlichen Lebens ist ja der dekoloniale Anspruch der kurdischen Freiheitsbewegung. Und das kommt aus der eigenen Erfahrung. Das kommt nicht aus einer Kopie des Westens. Und das sind eben diese zwei großen Projektionsflächen, die mich immer sehr gestört haben, muss ich sagen, in der Erzählung rund um kurdische Freiheitsbewegung oder Rojava.
Vielen, vielen Dank. Wir müssen hier leider Schluss machen. Das war total interessant. Danke, dass du deine Expertise und deine Perspektiven mit mir geteilt hast.
Danke für deine Fragen und die Zeit und auch diesen Raum, den du eröffnest, hast, dass wir darüber sprechen.
Ja, das ist Sinn und Zweck des Podcasts. Hoffentlich erfüllt.
Ja.
Super.